Ihr habt schon gemerkt durch den Film, Live on Stage ist heute so ein Thema. Es ist heute wie so der Startgottesdienst für diese Kampagne, obwohl dieses Musical, diese Evangelisation erst im November ist. Wollen wir jetzt schon den Startschuss geben, weil wir euch sagen wollen, dass wir als FEG Murten uns mit ganz vielen Gemeinden im Raum Bern und hier in unserer Region zusammengetan haben und genau wie wir es hier im Film gesehen haben, mit anderen Gemeinden zusammen dieses Angebot machen wollen, dieses Musical mit der Verkündigung vom Evangelium. Und wir finden wirklich, dass das eine einzigartige Möglichkeit ist, für uns Nachbarn, Freunde, Bekannte mal mit einzuladen. Meine Frau und ich, wir sind an vielen Nachbarn und Freunden, Bekannten dran und wir wollen sie mitnehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Sie sollen einfach von Jesus erfahren, von seiner Liebe, und wir freuen uns schon darauf und wir leben schon jetzt ein Stück darauf zu. Wir werden auch als Gemeinde auf diesen Event zu hinleben, zu arbeiten. Wir werden dieses Jahr gar nicht so wahnsinnig viel anderes Programm noch machen, dass ihr das wisst, sondern wir wollen den Fokus darauf setzen, uns daran zu erinnern, wir als Gemeinde sind dafür da, dass Menschen Jesus kennenlernen, und dafür wollen wir da sein, dazu wollen wir helfen. Wir wollen also ganz viele Menschen zu Jesus einladen, und wenn ihr das Thema von meiner Predigt gelesen habt im Blatt, werdet ihr euch fragen, was ist das für ein eigenartiges Thema? Wer ist deine Martha? Liebe Freunde, ich bin heute direkt etwas unsicher geworden, ob ich das überhaupt predigen soll, aber ich bin dann doch nochmal bestätigt worden, ich soll das machen. Ich soll das machen, und ich möchte jetzt einfach noch Jesus darum bitten, dass er zu uns spricht. Ich lade euch ein noch zum Gebet. So, Herr Jesus Christus, wir sind jetzt hier vor dir und wir freuen uns darüber, Herr, dass du da bist mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen Heiligkeit, mit deiner ganzen Kraft. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dich brauchen. Wir bitten dich, Herr, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du dich offenbarst, dass wir dich erkennen, dass wir verstehen, was du möchtest. Ich danke dir jetzt, Herr, dass du durch meine schwache Predigt wirken möchtest, dass du mir hilfst. Amen. Wer ist Martha? Martha ist meine Oma. Ja, ich predige euch heute von meiner Oma, es ist etwas ungewöhnlich, aber Martha Lorenz, ich habe euch ein Bild mitgebracht, so habe ich sie kennengelernt. Ich war 14, als sie starb, aber so habe ich sie noch kennengelernt. Es war eine richtige Knuddeloma. Ha? Wisst ihr, was das ist? Also sie hatte immer ein offenes Haus, und wenn wir bei ihr zu Besuch waren, ich war dann immer mit meinem Cousin meistens zusammen dort, wir waren so richtig Raufbolde, und da hatte sie so einen kleinen Flur mit einer großen Standuhr. Der Flur war nicht größer als 3 Quadratmeter, wahrscheinlich eher weniger, und da haben wir miteinander Kräfte gemessen, mein Cousin und ich, Steffen und ich, und da hat die Standuhr manchmal gegongt. Und jede andere Großmutter wäre ausgerastet, aber meine Großmutter hatte ein sehr weites Herz. Sie hat sich gefreut, dass wir da sind. Es war immer eine Schale mit Süßigkeiten, ganz ausgewählte Sachen immer bei ihr auf dem Tisch. Und sie war in meiner Erinnerung eine Gastgeberin par excellence. Es war einfach schön, bei ihr zu sein. Es war einem wohl in ihrer Gegenwart. Sie war außerdem eine unwahrscheinlich begnadete Beterin. Ich glaube, das waren ihre 2 größten Begabungen, zu beten und Gastgeber zu sein. Es war eine Frau, so habe ich sie in Erinnerung, die mit sich selbst im Frieden war und auch mit Gott. Und das hat sie ausgestrahlt. Und deswegen waren wir gern bei ihr. Es war nicht immer so bei meiner Großmutter. Was ich euch jetzt erzähle, mein Onkel und mein Vater, sie haben ganz viel aus unserer Familiengeschichte aufgeschrieben, und das hat mich sehr bewegt, und ich dachte, ich wollte einiges mit euch teilen. Martha hat sehr früh geheiratet, den Ernst. Also das ist natürlich jetzt kein Hochzeitsbild, sondern das war dann schon, als sie viel älter waren, so um die 60. Sie waren beide Sorben. Das heißt, das ist, die Sorben sind so ein Volk wie die Tschechen und die Polen, ein westslawisches Volk. Die leben bis heute noch mit ungefähr 30.000 Menschen im Gebiet von Ostdeutschland, haben eine eigene Sprache und aus so einer Familie entstamme ich. Und sie hatten sehr früh geheiratet. Meine Großmutter Martha war schon mit 19 schwanger. Und eigentlich war die junge Ehe sehr von Schwermut und Depression geprägt. Meine Oma neigte so zur Schwermütigkeit und zur Depression. Das ist übrigens etwas, was sich auch durch unsere Familiengeschichte ein Stück durchzieht. Wir haben alle so ein Stück weit die Schlagseite, relativ nah am Wasser gebaut zu sein, auch manchmal ins Depressive abzurutschen. Wir haben Schwächen, so wie viele andere Familien auch, und müssen damit klarkommen. Jedenfalls, meine Oma war hochdepressiv. Wir wissen gar nicht genau, was der Auslöser war. War es die Schwangerschaft? War es auch die schwierige Zeit damals? Denn es war gerade die Inflationszeit. Es war schwierig, überhaupt sich zurechtzufinden in der Welt damals in Deutschland. Jedenfalls war sie so am Boden, so verzweifelt, dass sie beschlossen hatte, sie will sich das Leben nehmen. Hochschwanger. Und sie machte sich auf den Weg mit dem Strick und wollte sich aufhängen. Und da hat sie eine Erscheinung. Sie hört die Stimme Gottes, die sagt, tu das nicht. Und sie hat berichtet, unsere Großmutter, an diesem Moment hat sie die Kraft gehabt, den Mut gehabt, die Energie gehabt, weiterzuleben. Und sie weihte das ungeborene Kind Gott. Wisst ihr, meine Großmutter war nicht sonderlich fromm. Sie waren Großvater und Großmutter, waren Kirchgänger, Kirchenmitglieder. Sie haben auch dann ihre Kinder in den Kindergottesdienst in die Kirche geschickt. Aber sie hatten keine wirkliche Beziehung jetzt zu Gott. Aber das war ihr so eindrücklich, dass da ein Gott ist, der ihr nachgeht, der zu ihr spricht, gerade jetzt, wo sie so völlig verzweifelt ist. Das hat ihrem Leben eine Wendung gegeben. Ich möchte euch allen sagen, die ihr gerade auch in sehr, sehr schwierigen Situationen seid, sehr verzweifelt seid. Es gibt ja solche Momente. Da ist ein Gott, der geht dir nach, der hat dich lieb, der möchte, dass du lebst. Wir lesen in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass unser Gott ein Gott ist, der sich das in den Kopf gesetzt hat, die Verzweifelten, die Niedergebeugten, die im Herzen Zerbrochenen aufzurichten. Du bist nicht allein. Und mit dieser Gewissheit ist meine Großmutter dann ihren Weg weitergegangen. Ich zeige euch jetzt ein Bild. Oder nein, das will ich, muss euch zunächst noch was anderes erzählen. Es ging dann, meine Großmutter war jedenfalls sensibel geworden für die Gegenwart Gottes. Sie bekam dann den ersten Sohn, den Georg, den sie Gott geweiht hatte. Sie bekam meinen Vater, den Johannes. Und es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Sie hatte sehr viel zu tun mit den Kindern. Der Großvater wurde arbeitslos, weil er aus Überzeugung nicht in die NSDAP eingetreten war. Das war die Nazi-Partei. Hitler war an die Macht gekommen. Und da hat er gerade seine Arbeitsstelle als Bankangestellter verloren und war arbeitslos. Es war enorm schwierig zu überleben. In dieser Zeit gab es Menschen, die meiner Großmutter nachgegangen sind. Sie wollten ihr helfen, eine Beziehung zu Jesus zu finden und haben sie eingeladen. Da gab es eine Frau, wir wissen aber nicht mehr, wie sie hieß. Die hat immer wieder mal bei meiner Oma geklingelt. Hat gesagt, Martha, komm doch mal mit in die Versammlung. Und hat meine Martha immer gesagt, ja, ich habe keine Zeit. Ich muss mich um die Jungs kümmern, um die Kinder, ich habe so viel zu tun. Und da hat diese Frau einen Satz gesagt, ich möchte euch nicht empfehlen, das ähnlich zu machen, der war heavy. Sie hat gesagt, Martha, wenn du keine Zeit für Gott hast, dann hat Gott auch keine Zeit für dich. Relativ heftig, aber der Satz ging meiner Großmutter so durch Mark und Bein, es war der Auslöser, wie sie dann später erzählt hat, dass sie sich Gott ernsthafter zugewandt hat und ihn gesucht hat. Wir wissen gar nicht genau, wann sie sich wirklich bekehrt hat, wann sie ein Leben bewusst unter der Führung von Jesus angefangen hat. Wir wissen es nicht, aber sie hat es getan. Sie war damals so Mitte 20, als sie diese Umkehr erlebt hat. Und in dieser schwierigen Zeit, ich habe euch aus der Zeit mal noch ein Bild mitgebracht, da war dann schon der dritte Sohn, der Christian, geboren. Mein Vater steht hier in der Mitte. Da hat sie beten gelernt, weil die Zeit so schwer war. Sie haben viel gebetet. Ich glaube, sie ist da zur Beterin geworden. Sie hat gemerkt, es ist ein Gott da, der selbst durch die schwierigsten Zeiten uns durchtragen kann. Auch wenn kein Geld mehr da ist. Auch wenn die Dinge ganz schwierig sind. Wenn die Zukunft völlig ungewiss ist. Wir haben einen Gott, der trägt uns durch die Not. mein Großvater war zwar auch schon sehr offen für den Glauben, aber wir wissen, er war noch nicht wirklich ein Mensch, der Jesus nachfolgte. Er wurde dann später in den Krieg eingezogen, da war er schon Mitte 40, ihr müsst euch das vorstellen. Musste in Russland kämpfen, kam in sibirische Kriegsgefangenschaft und kam halb verhungert Ende der 40er Jahre, nach vielen Jahren in Sibirien, dann endlich völlig zerstört zu Hause an. Die Großmutter hat ihn wieder aufgepäppelt mit aller Liebe. Aber es war sehr schwierig. Und dann hat er sich in einer Versammlung Jesus ganz bewusst zugewandt. Es war ein Segen für die ganze Familie. Wie ging die Geschichte weiter? Mein Großvater, meine Großmutter haben die Liebe, die sie von Gott erfahren haben, und diesen Segen, der durch die Zuwendung zu Christus in ihrem Leben spürbar war, der Mut, die Liebe, die Kraft, haben sie weitergegeben an ihre vier Kinder. Die sitzen jetzt da unten dran, also Kinder, gell? Das Bild ist eben erst vor 6 Jahren entstanden. Das war das letzte Mal, dass sie alle miteinander bei einer großen Geburtstagsfeier nebeneinander auf der Bank saßen. Sie sind jetzt alle in den letzten Jahren gestorben, bis auf meine Tante, Hanna Ruth. Und ich möchte euch jetzt etwas erzählen von dem Segen, den durch meine Großmutter, durch den Großvater über die Kinder gekommen ist. Der Georg, das ist der, der der Zweite von rechts ist. Das war ja das Kind, was die Großmutter Gott geweiht hatte. Ja, im Kindergottesdienst war er so Kindergottesdienstbesucher, hatte so einen Kinderglauben, aber der hat sich schnell verloren. Er hat Architektur studiert, hielt sich für sehr gescheit, wurde dann noch in den Krieg eingezogen und er lebte eigentlich ohne Gott. Im Krieg musste er vor Stalingrad mitkämpfen und erlebte ein Wunder, dass er Gelbsucht bekam und deshalb dem Kessel von Stalingrad entging. Er überlebte ganz knapp, bekam Heimaturlaub, um sich zu erholen. Und dann wurde er wieder eingezogen und musste wieder an der Front in Russland kämpfen, 1944. Und es kommt zum Nahkampf. Das ist jetzt eine sehr, sehr bewegende und verrückte Geschichte. Es kommt zum Nahkampf. Ich bin Gott so dankbar, wenn ich die Lebenserinnerung lese von meinem Onkel Georg, dass wir das nicht erleben müssen. Es kommt zum Nahkampf mit dem Russen. Es ist furchtbar gewesen. Die Schüsse fallen, Menschen sterben zu Hunderten, zu Tausenden. Und dann trifft ihn ein Schuss, ein Durchschuss durch den ganzen Körper, durch die Lunge, durchs Rückenmark durch. Erst augenblicklich liegt er am Boden, Beine gelähmt, kann sich nicht mehr bewegen. Ist völlig verzweifelt. Und er wusste, jetzt muss ich sterben. Jetzt ist es vorbei. Und dann schreibt er, und das lese ich euch jetzt mal vor, im Bruchteil einer Sekunde läuft der Film meines Lebens vor meinem inneren Auge ab, während er da so liegt und die Kugeln fliegen. Was musste ich da sehen? Der gut erzogene und gerecht denkende Jüngling wurde unter den Augen eines unbestechlichen Richters zum elenden Sünder. Plötzlich wusste ich, dass ich es mit dem Ewigen zu tun habe. Meine Seelenangst steigerte sich in Höllenqual. Und das sollte mein Ende sein? Nein. So deutlich, wie ich das Verderben vor mir sah, erkannte ich auch die Rettung. Ich erinnerte mich plötzlich an einen Bibelvers, den ich als Kind gelernt hatte, in der Kinderschule, in der Sonntagsschule. Jesus ist gekommen, Sünder selig zu machen. In meiner Not betete ich, Jesus, nimm mich verlorenen Sünder an. Was geschah? Hatte ich soeben noch unbeschreibliche Angst vor dem Tod, sehnte ich mich jetzt danach, sterben zu dürfen. Ich wusste, dass es in den Himmel geht, nicht mehr zur Hölle, weil meine Sünde vergeben war. Doch ich sollte noch nicht sterben. Unmittelbar nach dieser inneren Erfahrung spürte ich eine Veränderung in meinem Leib, sodass ich wieder leicht ausatmen konnte. Ich war gerettet. Dies geschah am 20. März 1944, es war der Tag meiner Wiedergeburt. Unmittelbar nach meiner Verwundung und Wiedergeburt trat der Versucher auf den Plan. Schieß dich nieder, es geht ja in den Himmel. Durch unsägliche Schmerzen getrieben, legte ich die Mündung des Gewehrlaufes an meine Schläfe und ging mit dem Finger auf den Druckpunkt. In diesem Augenblick sah ich eine lichte Gestalt vor mir, die mich vor dem Selbstmord warnte. Das Bild wandelte sich und ich sah nun meine Mutter. Sie saß über die Bibel gebeugt in unserem Wohnzimmer und betete für mich. Durch diese Vision wurde ich ermutigt, alle Leiden zu ertragen. Ich hatte plötzlich die Kraft, meinen Karabiner hinter mich zu werfen und so der Versuchung zu entrinnen. Dies war ein glattes Wunder, denn ich war körperlich bereits so schwach, dass es mir nicht gelang, meinen Stahlhelm abzusetzen. Als mich meine Eltern später das erste Mal im Lazarett besuchten, bezeugte ich meine Glaubenserfahrung. Und die Antwort meiner Mutter war: Am 20. März wurde ich sehr früh wach und musste für dich beten. Es war ein Geheimnis, das Gebet meiner Großmutter und die Erfahrung, dass mein Onkel zum Glauben fand. Ihr seht, ja genau, ich möchte euch, also mein Onkel Georg hat dann überlebt, erzähle ich dann noch später was von seiner Geschichte. Mein Vater, ein gutes Jahr jünger, auch für den hat meine Großmutter tapfer gebetet. Er lebte auch sein Leben ohne Gott. Auch er kam in den Krieg. Er war nicht so heiß drauf, aber es mussten alle. Hat so die letzten zwei Kriegsjahre noch miterleben müssen als Soldat. Zum Glück hat er nie kämpfen müssen. Ist immer dem aus dem Weg, aber ist immer bewahrt worden, will ich mal sagen. Und er kam dann schließlich in amerikanische Kriegsgefangenschaft am Schluss und das war eigentlich für ihn das Schlimmste. Er kam nach die Rheinwiesen bei Bonn, da hatten die Amerikaner praktisch eine Wiese eingezäunt mit Stachelzaun und 150.000 Kriegsgefangene haben dort den ganzen Frühling 1945 zusammengepfercht leben müssen. Und es war ein bitterkaltes Frühjahr mit ganz vielen Wolkenbrüchen, eiskalt. Und viele sind gestorben. Mein Vater sagt, die sind reihenweise gestorben durch die Kälte, durch die Witterung und sie hatten fast nichts zu essen. Sie bekamen pro Tag einen Löffel Milchpulver, einen Löffel Mehl, einen Löffel irgendwas anderes noch, aber jedenfalls zum Leben, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. War alle abgezehrt und kaputt. Und dann nachts immer die Gewitter, eisiger Wind. Sie haben sich mit Dosen, mit Löffeln Erdlöcher gegraben, dass sie Schutz finden konnten vor dem Unwetter. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Ich war mit meinem Vater später mal dort auf diesen Wiesen. Ich wollte das sehen. Da sind ihm die Tränen gekommen. Es war so eine entsetzliche Erfahrung. Und einmal, als er gerade wieder so einen Wolkenbruch erlebt hatte und halb am Verhungern war und keinen Schutz in dem Erdloch fand, weil es zugeregnet war durch den Regen, da ist es ihm wie aus ihm rausgebrochen. Er schreibt in seiner Lebenserinnerung, ich habe mich in mein völlig überflutetes Erdloch gesetzt und habe einfach hemmungslos geheult. Und ich habe Gott meinen ganzen Frust rausgeschrien. Und er sagt, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich ernsthaft gebetet, in der Not. Und da habe ich gesagt, Herr, wenn du mich herausbringst, dann verspreche ich dir, dann folge ich dir nach. Ein Bedingungsgebet. Ich weiß gar nicht, ob man das machen darf. Aber Gott hat es gehört. Wenige Tage später kann er mit seinem Kameraden, der in amerikanischer Zone zu Hause war, bei Mannheim, mit ihm aus dem Lager raus. Sie hatten da einen Trick auch angewandt. Mein Vater hatte sich ausgegeben, als käme er auch aus dieser Gegend. So konnte er mit ihm raus, durfte aber nicht in seine Heimat, sondern musste noch mehrere Monate dort bei Mannheim bei dem Kollegen mitschlafen. Und die Leute dort haben ihm den Stall gegeben, hat im Stall geschlafen dort. Und dort im Stall hat er eine Bibel gefunden, und sagt, und da habe ich angefangen, Bibel zu lesen, ernsthaft. Und das hat er mir immer wieder gesagt. Und beim Lesen der Bibel habe ich gemerkt, wie Gott da ist, wie er zu mir spricht, wie er mir Kraft gibt und wieder Mut zum Leben. Viel später ist mein Vater dann nach Hause gekommen und hat dann bei einer christlichen Versammlung nach dem Krieg ganz bewusst sein Leben Jesus in die Hände gegeben, aus Dank. Und er wollte Jesus nachfolgen. Mein dritter Onkel, der Christian, ist viel später geboren, erst 13 Jahre nach dem Georg. Während die Ältesten schon alle mit 19 zum Glauben gekommen waren, kam er schon mit 15 zum Glauben. Die Oma hatte für ihn gebetet, wie verrückt. Er hat Konfirmation gehabt, sie waren in der Kirche, er hat Konfirmation gehabt Und während der Konfirmationsfeier, mein Onkel Christian hat das alles nicht ganz so ernst genommen, wie das viele Konfirmanden ja heute auch so tun, schlägt ein Kugelblitz in die Kirche ein. Das ist kein Witz. Und das war für meinen Onkel Christian so eindrücklich, dass er gemerkt hat, mit diesem Konfirmationsversprechen, das ist Gott ernst. Und er hat es bewusst gesprochen und gesagt, ich folge jetzt Jesus nach. Er war 15. Meine Tante hat sich noch früher bekehrt, die Hanna Ruth, sie war 9. Mein Großvater war 9 Jahre lang gelebt. Das hat sie als Kind, als Teenager so erlebt. Sie hat den Vater gepflegt, sich um ihn gekümmert. Und weil er gelähmt war, konnten sie nicht mehr so in Gottesdienst gehen, in die Versammlung, so wie sie das eigentlich gemacht hatten. Und dann gab es dann zu Hause bei meinen Großeltern so Hausversammlungen, wie Kleingruppe. Aus Liebe zu meinem Opa haben sie sich bei ihm getroffen und dann haben sie Kassetten, das gab es früher, Kassetten, lasst euch das erklären, ihr Jüngeren. Es gab Kassetten und da hat man ganze Gottesdienste von anderen Gemeinden aufgenommen mit Liedern, mit Botschaft, mit Schriftlesung und hat die dann zu Hause miteinander gehört. Und so einen Gottesdienst zu Hause erlebt. Und meine Tante Hanneroth mit 9 Jahren ist da mit dabei. Da gab es einen Gottesdienst, sie kann sich nicht mehr an die Details erinnern, aber sie hörte plötzlich auf dem Tonband, dass ein Lied gesungen wurde. Das Lied handelte von den 99 Schafen und dem einen Schaf, was verloren gegangen war. Und sie hört das Lied und während sie das hört, spricht der Heilige Geist zu ihr und sie versteht, ich bin das verlorene Schaf. Ich muss umkehren, ich möchte Jesus annehmen und ich möchte Christ werden. Das hat sie den Leuten in der Versammlung gesagt und sie haben mit ihr gebetet und an dem Tag ist sie Christ geworden, mit 9 Jahren. Die Hanna Ruth ist für mich bis heute, sie ist meine Patentante und bis heute meine treueste Beterin, sie betet doch jetzt gerade für mich. Fantastisch, so eine Tante zu haben. Warum ich euch das erzähle, nicht zu erzählen, wie fantastisch unsere Familie ist, sondern eigentlich euch zu zeigen, was für einen fantastischen Gott wir haben. Er ist meiner Großmutter in Liebe nachgegangen. Mit ganzer Liebe. Und wie fantastisch es ist, wenn wir Eltern haben, Großeltern haben, die für andere beten. Ich glaube, dass alle diese 4 zum Glauben gekommen sind, hatte etwas zu tun, dass meine Großmutter und auch dann der Vater für sie gebetet haben. Es ist ein Geheimnis. Aber wenn wir beten für unsere Kinder, Enkelkinder, Nachbarn, Freunde, dann tut Gott etwas in den Herzen dieser Menschen. Wie ist denn die Geschichte dann schließlich weitergegangen? Das möchte ich euch noch in Kürze auf den Punkt bringen. Der Onkel Georg eben, der hat dann eine ganz fantastische Frau geheiratet, die Tante Gertrud, die wollte eigentlich Schauspielerin werden und dem Elternhaus entfliehen, ging aber nochmal zu einer Bibelfreizeit in Wiedenest, Bibelschule Wiedenest, und da hat es gefunkt, da hat sie den Onkel Georg kennengelernt, beziehungsweise er hat sie erobert und ihren Brief geschrieben, willst du meine Frau werden? Sie kannten sich noch gar nicht richtig. Aber sie hat ja gesagt. Und er ist Pastor geworden, hat Gemeindebauarbeit gemacht in Österreich, hat dort 2 Gemeinden aufgebaut, in Deutschland, in mehreren Städten. Er ist letztes Jahresende, Dezember oder November, im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Ärzte hatten ihn damals nach der Verwundung gesagt, er würde nie alt werden. Er hat am längsten gelebt von allen seinen Brüdern. Er hat als Evangelist und als Gemeindebauer enorm viel Segen gewirkt. Ich weiß nicht genau, wie viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind, aber ich habe ihn 2-mal predigen gehört und das ging mir so durch Mark und Bein. Der Mann hatte so eine Vollmacht, Onkel Georg. Und ich weiß, ganz viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen und haben die Liebe von Gottes verstanden. Was für ein Segen. Sie haben 6 gemeinsame Kinder, die seht ihr hier. Zu denen sage ich später noch etwas. Das Bild ist jetzt 5 Jahre alt. Hier seht ihr meine Eltern, also der Johannes Lorenz und die Gerda. Also mein Vater hat in den 40er Jahren meine Mutter kennengelernt. Mein Vater arbeitete in einer Bäckerei als Angestellter und vis-à-vis wohnte meine Mutter mit ihren Eltern. Und mein Vater berichtet es mir so, dass der entscheidende Kontakt war der, dass meine Mutter mit einem Blechkuchen, der gebacken werden sollte, in die Bäckerei kam. Und das machte man so, die Nachbarn brachten die Kuchen, ließen das vom Bäcker backen und sie hat nicht gesehen durch das Blech, dass da auf dem Boden auch noch andere Kuchen standen, die gebacken werden sollten. Jedenfalls, sie stand plötzlich mittels in einem Quarkkuchen. Und mein Vater war sehr kulant und hat kein Wort verloren. Sie ist aus dem Quarkkuchen gestiegen, mein Vater hat das wieder schön glatt gestrichen. Es hat niemand gemerkt. Und das hat meiner Mutter tiefen Eindruck gemacht. Ohne Worte war sie fasziniert vom Johannes. Ich will es kurz machen, sie haben dann 1949 geheiratet. Und hier seht ihr das Bild von der diamantenen Hochzeit. Mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben, meine Mutter ist jetzt 90 und lebt und wir freuen uns über sie. Sie ist zum Glauben gekommen bei einer Jugendversammlung, hat Jesus angenommen und hat meinen Vater kennengelernt. Und sie haben alle Liebe, die man sich denken kann, in uns hineingesteckt, in jeden von uns Jungs. Wir waren 4 Jungs. Ich sollte eigentlich noch ein Mädchen werden, aber es hat nicht geklappt. Sie haben mich dann trotzdem genommen. Und sie haben einfach die Liebe von Jesus uns weitergegeben. Ich habe bei meinen Eltern gelernt, dass wir aus der Gnade leben und aus der Vergebung. Das habe ich deshalb gelernt, weil meine Eltern mir vergeben haben, wenn ich um Vergebung gebeten habe. Sie haben nie mehr von Vergehen gesprochen, die ich angerichtet hatte, und es gab eine Menge. Wenn vergeben war, war vergeben. Das ist Gnade. Und sie haben mich mit aller Liebe, die es gibt, großgezogen, uns alle. Rechts seht ihr meinen ältesten Bruder Gerald, der ist auch Pastor geworden wie ich. Ist leider schon gestorben vor 9 Jahren. Und alle meine Brüder, wir sind engagiert im Gemeindebau, in der Gemeinde engagiert mit unseren Familien. Onkel Christian möchte ich euch noch kurz zeigen, habe ich leider kein aktuelleres Bild, er ist auch vor 5 Jahren schon gestorben und seine Frau noch viel früher, die Uschi. Er war bis zu seinem Tod Gemeindeleiter von einer kleinen Gemeinde in meiner Heimat. Ich habe Onkel Christian geliebt, war mal schön bei ihm zu sein, hatte so etwas Lebendiges in seinem Glauben. Und sie haben ein Kind, den Steffen, mit dem ich immer Ringkampf gemacht habe. Auch Steffen ist zum Glauben gekommen, hat in der Gemeinde vor allen Dingen Jugendarbeit gemacht, ist leider auch schon mit 38 an Magenkrebs gestorben. Aber auch er hat wieder einen Sohn und eine Frau. Und alle haben sie den Glauben weitergegeben und haben für ihre Kinder gebetet. Waren für mich auch ein Segen. Das Letzte ist noch die Hanna Ruth, meine Tante, die für mich betet. Sie hat erst mit 35 geheiratet, und zwar einen Witwer. Sie ist vorher auch gar nicht so groß zum Heiraten gekommen, denn sie musste sich um den kranken Vater kümmern, später um die Mutter. Sie hat eigentlich ihre Jugendzeit der Pflege der Familie gewidmet und sie hat das mit ganz viel Liebe gemacht. Aber mit 35 kam der Richtige, das ist der Georg, ich sage Onkel Georg zu ihm. Ich kannte ihn schon, denn der ist in meinem Dorf, wo ich herkam. Und ich habe mit seinen Kindern Gemeindebau gemacht in der Kinder- und Jugendarbeit, ich kenne die alle. Die hat sie jetzt einfach mit reingeheiratet. Ne? Hat dann selber noch ein Kind bekommen, also das ist die Friederike. Wobei, die ist jetzt auch schon 31, das Bild ist etwas älter. Und sie hat auch schon selber wieder ein Kind, also die Familie ist gewachsen. Und sie geben die ganze Liebe, die sie haben, an die Kinder weiter. Auch da ist ein Pastor in der Familie. Es ist fantastisch. Es gibt ein Bild, wo wir uns als ganze Familie nochmal getroffen haben. Das war kurz bevor mein Großvater Ernst gestorben ist, 1966. Ich stehe hier ganz rechts vor meiner Mutter da unten. Ich war 3 Jahre alt, fast. Und war natürlich der herzigste von allen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in diesem Alter meinem Großvater mal auf dem Schoß gesessen bin. Aber mehr weiß ich nicht mehr. War noch nicht ganz 3 Jahre. Wir haben uns dann anlässlich des 100. Geburtstages vom Großvater mal getroffen, möglichst alle 4 Söhne, Kinder und Enkelkinder, also alle aus der Familie. Hier sind aber nicht ganz alle drauf, aber ihr seht, wie die Familie gewachsen ist. Es sind insgesamt von der Martha und vom Ernst jetzt 4 Kinder hervorgegangen, 12 Enkelkinder, 21 Urenkel, 27 Urenkel momentan. Es sind also 66 Personen, die die Familie umfasst, und jetzt rechne ich noch die Ehepartner dazu, dann sind es insgesamt 96, und die eingeheirateten Kinder und Enkelkinder von meiner Tante sind es 120. Wisst ihr, möchte Ihnen sagen, hey, wir sind eine fantastische Familie. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, unsere Familie ist manchmal auch furchtbar. Wir haben ganz, ganz viele Sachen, die auch schwierig sind. Beziehungsknatsch, gibt manchmal Ärger, gibt Zwist, gibt Verletzungen. Also da könnte ich euch auch jetzt eine ganze Predigt halten. Aber warum ich das euch erzähle, wir sind eine normale Familie, aber wir haben gespürt, Gott hat innerhalb unserer menschlichen Züge eine Segenslinie geschrieben. Er hat eine Segenslinie geschrieben. Die meisten aller dieser Kinder, Enkel und Urenkel folgen Jesus nach und haben Jesus lieb. Es sind 8 Pastoren aus der Familie hervorgegangen, die alle ihren Dienst heute noch tun, bis auf den Onkel Georg, der schon gestorben ist, aber sie tun ihren Dienst mit ganz großer Leidenschaft in Deutschland und ich hier in der Schweiz. Ich will euch das mal zeigen. Ganz viele von ihnen sind irgendwo im Gemeindebau engagiert. Nicht alle. Es gibt Einzelne, die sind noch auf der Suche, haben Zweifel am Glauben. Das haben wir auch. Manche sind auch sehr ablehnend. Gibt es auch. Aber wir spüren einen Riesensegen. Die nächsten Bilder überspringe ich mal. Ich wollte euch allen sagen, die ihr jetzt gemerkt habt, ich hoffe, ich konnte euch das zeigen, dass wenn ein Mensch anfängt, wie meine Großmutter, wach zu sein für die Signale, die Gott einem sendet. Ich bin überzeugt, dass was meine Großmutter erlebt hat, dass ein Gott ist, der ihr nachgeht, ihr immer wieder versucht zu zeigen, ich bin für dich, ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich glaube, dass wir das alle irgendwann erleben und spüren. Aber oft bleibt es dann stecken. Ich wollte euch das erzählen, dass ihr versteht, es kann sich ein ganzes Menschenleben verändern und es können sich die Dinge zum Guten verändern, wenn wir Christus in unser Leben einladen, wenn wir umkehren. Ich habe euch diesen Vers mitgebracht. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Ich möchte dich fragen heute Morgen, hast du denn eigentlich schon mal Jesus ganz bewusst in dein Leben eingeladen? Seht ihr, manche von euch sind noch ganz jung, manche von uns sind schon relativ alt, stehen schon praktisch vor den Toren der Ewigkeit. Und es ist genauso, wie es mein Onkel Georg erlebt hat. Wir werden einmal alle vor dem Angesicht Gottes stehen und was wir vorzuweisen haben, ist zu wenig. Wir können so, wie wir sind, nicht bestehen vor Gottes unbestechlichen Gericht. Wir brauchen Jesus, der uns vergibt. Und wir brauchen seine Liebe, seine Gegenwart. Wir brauchen es, dass wir ihm nachfolgen, dass unser Leben eine Segensspur hinterlässt. Ich möchte dich fragen, hast du eigentlich Jesus jemals richtig in dein Leben eingeladen? Hast du dir vergeben lassen? Hast du dir seine Begnadigung schenken lassen? Hast du dich füllen lassen mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit? Hast du seine Hand gefasst und bist ihm nachgefolgt? Das ist eigentlich das, was Christus möchte. Du sollst in Beziehung mit ihm leben. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du sagst, ich habe das noch nie getan, ich möchte das tun, jetzt mit mir zu beten. Es ist ein einfaches Gebet, wo du so Christus dein Leben geben kannst. Ich lade dich ein, mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet jetzt ernsthaft gesprochen hast, komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir. Ich möchte dir noch eine Bibel schenken, ich möchte für dich beten, dich segnen und dir sagen, was jetzt deine nächsten Schritte sind. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen, sagt uns die Bibel. Gott will alle. Und du spielst dabei eine wichtige Rolle. Wisst ihr, ich möchte dir nochmal die Frage stellen, wer ist eigentlich deine Martha? diese Frau, die da meiner Mutter, meiner Großmutter immer nachgegangen ist, war ein ganz wichtiger Faktor. Wenn er Menschen erreichen möchte mit seiner Liebe, dann macht er es auf seine Weise, gibt den Menschen Signale. Aber er liebt es, mit Menschen zusammen andere Menschen zu erreichen. Ich weiß nicht, ob es anders gekommen wäre, hätte diese Frau nicht so penetrant meiner Großmutter nachgegangen, hätte sie nicht sie eingeladen. Ich will dir die Frage stellen, welche Menschen in deinem Umfeld sind die, für die du da sein sollst, die du einladen sollst, für die du beten sollst? Es sind auf jeden Fall zuallererst deine Kinder, deine Enkelkinder. Das ist schon gesetzt, aber Gott hat dir auch einzelne Menschen in den Weg gestellt, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wo er einen Plan hat mit dir. Er möchte diese Menschen durch dich segnen. Er möchte durch dich die Segenslinie weiterziehen. Und es beginnt alles mit Gebet. Ich möchte euch bitten, mal diesen kleinen Zettel vorzunehmen, der auf eurem Platz steht, den haben wir ganz bewusst euch hingelegt, und auch einen Stift. Wir werden jetzt von den Musikern ein Musikstück hören. Und ich möchte euch das Musikstück einfach mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken, welche Menschen hat mir Gott an die Seite gestellt, für die ich beten soll, die ich einladen soll, denen ich nachgehen soll. Gott möchte euch zum Segen für diese Menschen machen. Schreibt einfach mal die Namen drauf, betet und denkt darüber nach.